Fragen des Menschseins. Veronika Bonelli im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Christoph Kolbe.
Hallo, lieber Christoph.
Ich grüße dich, Veronika.
Ja, wir sind im November angekommen. Ich habe nachgeschaut, der gilt in Deutschland, und das wird in Österreich nicht anders sein, als unbeliebtester Monat des Jahres.
Wow.
Dicht gefolgt vom Jänner, gleich. Ja, also allen, die jetzt unter dem November leiden, wollen wir heute ein bisschen unter die Arme greifen. Wir stellen die Frage, was man braucht, um so ganz grundsätzlich mit dem Leben umgehen zu können. Das soll als Fortführung dienen für die letzte Folge, in der wir über Ressourcen und Resilienz gesprochen haben. Also kann man gerne anhören. Christoph, du hast das Thema vorgeschlagen. Und bevor du uns erklärst, worum es da gehen wird, muss ich natürlich schon noch die Frage stellen, ob November bei dir auch so unbeliebt ist.
Ich glaube, ich habe es nicht so. Also wenn ich ganz groß sage, mag ich den Sommer lieber als den Winter. Aber ansonsten reagiere ich nicht so auf einzelne Monate. Ja, also vielleicht liegt das daran, dass immer so viel zu tun ist und mich so viele Dinge faszinieren und Aufgaben vor mir liegen, dass ich gar nicht so zum Nachdenken komme, wie ich das finde, wenn es regnet oder ein bisschen trüb ist draußen. Hat ja auch was Entlastendes, wenn man dann mal zu Hause sitzen kann und sagen kann, jetzt kann ich da ein bisschen was wegarbeiten und wegtun. Bin ich immer im Zwiespalt, ob ich nicht doch lieber spazieren gehen sollte oder rausgehen sollte. Also ich finde das gar nicht so schlimm.
Mhm. Man hat weniger FOMO, wie man das ja heute nennt, ne?
Wie heißt das?
FOMO, Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen,
fällt
im November vielleicht ein bisschen weg. Das ist nicht unangenehm, du hast recht.
Mhm.
Mir ist eingefallen eine Erfahrung, die ich vor einigen Jahren mal gemacht habe. Da habe ich eine Zeit lang mal auf so 1600 Meter Höhe gewohnt, also so ein bisschen abseits. Von Städten und so weiter.
Das ist ja schon fast die Baumgrenze, ne?
Ja, fast. Also es gab schon noch Bäume, es war so, also recht weit oben eben. Und das Lustige war, ich hatte dort, glaube ich, den schönsten November meines Lebens, weil wir immer über den Nebelwolken waren. Also drunter hatten die ständig typisches November-Nebel-Grau-Wetter und wir waren immer in der Sonne. Und das war herrlich. Und das war bis fast Ende November war das so. Und ich habe sehr schmunzeln müssen, weil ich mir immer gedacht habe, es ist November und da sitze ich in der Sonne. Also es ist so wie oft im Leben, und da können wir so gleich reinschlittern, vielleicht immer eine Frage der Perspektive.
Ja. Genau, die es dann zu finden gilt. Aber natürlich, ich kann das schon auch nachvollziehen, dass so Bedingungen, wenn es ständig trüb ist, wenn es ständig regnerisch ist und so weiter, dass das einem auch ein bisschen aufs Gemüt schlagen kann. Ja, und dann, es ist schon interessant, was Sonne und Helligkeit und ein blauer Himmel mit uns macht. Also das geht mir ähnlich, dass natürlich man stimmungsmäßig ganz anders drauf ist, wenn das Wetter gut ist, wenn es hell ist und so weiter. Also das kenne ich schon auch.
Ja, geht mir schon auch so. Und ich kann auch verstehen, das kenne ich auch, wenn das zu lange so ist, dass man auch so ein bisschen in so ein Gefühl kommt von, das Leben überhaupt ist irgendwie anstrengend. Und mir geht's jetzt zum Beispiel, ich war jetzt ein paar Tage krank, und immer wenn das so ist, bei Corona damals hatte ich das auch stärker noch, wenn man dann so wieder raus muss aus der Wohnung, aus diesem vielleicht gemütlichen Ort, wo man irgendwie so sicher ist und wo man dann vielleicht mal eine Zeit lang, weil man halt krank war, so die innere Erlaubnis hatte, mal nichts zu tun, ja, außer vielleicht lesen oder Filme schauen oder halt auf der Couch liegen, und dann so wieder raus zu müssen in den Alltag, zu den Menschen und so ins Büro oder so, das kostet mich dann immer so extra Überwindung. Also da ist auch so ein Gefühl da von, boah, das Leben ist irgendwie anstrengend, jetzt muss ich da wieder raus.
Ja, ich kenne das ein bisschen, wenn ich so den Umschwung vom Urlaub in meine berufliche Tätigkeit habe. Ja, und aus dem Urlaub heraus so ganz meiner Rhythmik folgen darf und ja auch natürlich meine Interessen noch zentraler im Mittelpunkt dann stehen, weil man nichts anderes tun muss in dem Sinne und dann auf einmal die Termine hat und eingetaktet ist und dann wieder eins nach dem anderen so abläuft, da kenne ich dann auch manchmal dieses, dass ich mir vorkomme wie so eine Lokomotive, die eingerostet ist und erstmal wieder ins Laufen kommen muss, bis man es dann gar nicht mehr merkt und dann einfach der Alltag so ist, wie er ist und dann tut man ihn einfach, ne? So.
Ja. Ja, also Leben kann sehr schön und es kann leicht sein, aber Leben ist auch manchmal schwierig und hat Herausforderungen, die wir meistern müssen.
Ja.
Themen, an denen wir uns vielleicht auch ein Leben lang irgendwie abarbeiten müssen. So. Also Leben gut zu leben ist tatsächlich gar nicht so einfach. Und das wollen wir heute nochmal so vertiefter anschauen, was es dafür braucht, dass das auch gelingen kann. War das deine Idee für unser Thema heute?
Ja, meine Idee kommt auch vor allen Dingen daher, dass die Existenzphilosophie dieses Umgehen mit etwas sehr zentral in den Mittelpunkt ihrer Gedanken stellt. Also, dass der Mensch quasi nicht festgelegt ist durch Prägungen und Gegebenheiten oder Umwelt und Mitwelt und Biologie, sondern dass er eine Chance hat, zu dem, was ist, Stellung zu beziehen, Position einzunehmen und so weiter. Und im Grunde würde ich sagen, jetzt aus einer psychotherapeutischen Perspektive gesprochen, das ist ja das Leiden, in das Menschen kommen, wenn man den Eindruck hat, ich bin festgelegt, ich bin fixiert, ich komme aus dem, was da jetzt in mir ist, auch seelisch erlebt in mir ist, da komme ich nicht mehr raus, da sitze ich drauf. Und so denke ich, macht es vielleicht Sinn, ein bisschen darüber nachzudenken, wie kann das Umgehen mit Situationen und in Situationen gelingen? Und spannend finde ich dabei, dass Situationen für Menschen einen etwas unterschiedlichen Aspekt haben können. Und deswegen ist das Umgehen mit der Situation, je nachdem, welcher Aspekt mich berührt, jeweils immer etwas anders. Und nicht für alle Menschen zwingend und automatisch immer das Gleiche. Und ich dachte, das macht Sinn, darüber mal ein bisschen zu sprechen.
Wir haben gesagt, wir wollen das in Fortführung machen zu dem Thema vom letzten Monat. Also ich wiederhole noch mal kurz und bitte dich, dass du uns vielleicht auch sagst, wo wir da was vertiefen wollen oder was jetzt der andere Zugang auch ist. Also wir haben letztes Mal über Kraftquellen, Ressourcen und Resilienz gesprochen und so kurz würde ich so zusammenfassen, dass wir gesehen haben, dass es Ressourcen gibt. Da hast du gesagt, so, das sind so Dinge wie Vertrauen, Zuversicht. Ich glaube, da kommen wir heute nochmal hin, die wir eh in uns tragen, aber nicht immer so, die sind nicht immer zugreifbar. Mhm. Und dann braucht es Kraftquellen, die das leichter möglich machen, dass wir auf unsere Ressourcen kommen und so irgendwie gut auch so mit dem Alltag klarzukommen, auch einfach mit Stress und so weiter und halt Herausforderungen. Genau, und da hast du auch schon das Wort Existenzialien mit ins Spiel gebracht, so ein schön schwieriges Wort. Ich glaube, da wollen wir heute ein bisschen mehr hin, oder?
Ja, na, ich würde es noch fast sagen, das haben wir beim letzten Mal besprochen, die Existenzialien sind ja quasi die Grundbedingungen, die uns als Menschen zur Verfügung stehen, um existieren zu können. Und heute wollen wir gucken, wie das gelingt und was wir dazu im Einzelnen tun müssen und vielleicht auch auf einer zum Beispiel ich strukturellen Perspektive zu sagen, als welche Gewissheit können die sich abbilden. Und wenn ich die gut zur Verfügung habe, man nennt das dann Ich-Struktur in der Psychologie, dann habe ich natürlich andere Möglichkeiten, bessere Möglichkeiten, schneller in ein Umgehen mit belastenden oder herausfordernden Situationen zu kommen, als wenn ich da zum Beispiel eine schwierige Geschichte habe und deswegen das in mir nicht gut gegründet ist.
Okay, dann erklär uns aber doch jetzt nochmal ganz kurz, was diese Existenzialien sind.
Ja, die Existenzphilosophie unterscheidet zwischen dem konkreten einzelnen Menschen, das ist die sogenannte ontische Perspektive, und das, was Menschsein wesentlich ausmacht, damit dieses ontische Dasein gelebt werden kann. Und diese Perspektive, was das bedingt, dass wir überhaupt dieses Leben so leben können, das nennen die Existenzphilosophen Ontologie. Und die beziehen das aber in der Existenzphilosophie nur auf das Existieren des Menschen. Also die Ontologie in der Philosophiegeschichte, die hätte es auch auf das Sein an sich bezogen. Was ist das Wesen der Dinge an sich? Und die Existenzphilosophen grenzen diese Frage ein und sagen, was ist wesentlich für das Existieren des Menschen? Was für Voraussetzungen hat der Mensch in sich, die er da trägt und mit denen er ausgekleidet ist, dass er leben kann? Und da haben wir zum Beispiel beim letzten Mal über die Fähigkeit, vertrauen zu können, gesprochen, die ja auch eine psychologische Kraft ist, dass wir Vertrauen in uns haben. Und diese Fähigkeit, die ist grundlegend in uns angelegt. Und alles dieses Grundlegende, das nennt man ein Existenzial. Also das ist eine Möglichkeit zu sein. Also ich kann vertrauensvoll in die Welt schauen. Und das Interessante der Existenzphilosophen an dieser Stelle ist und war, dass sie, finde ich, zu Recht entdeckt haben und das dann beschrieben haben, dass das quasi eine potenzielle Möglichkeit ist, die wir zur Verfügung haben. Und als Psychologe oder in der Psychologie und als Psychotherapeut würde ich dann sagen, da interessiert uns, wie ist das bei einem Menschen aufgrund seiner konkreten Geschichte, seiner Biografie und so weiter gelungen, dass sich Vertrauen hat bilden können. Und die Existenzphilosophen sagen demgegenüber, es gibt im Prinzip diese Fähigkeit. So, und diese ganzen Fähigkeiten, die wir grundlegend in uns tragen, ohne die wir sonst gar nicht existieren könnten, Zuversicht ist beispielsweise eine weitere, die müssen von uns Menschen mit konkreten Inhalten gefüllt werden. Also wir vertrauen dann auf etwas, wir sind im Hinblick auf etwas zuversichtlich und so weiter. Das ist dann das Konkrete, das Ontische. Aber dass wir die Zuversicht an sich haben oder die Fähigkeit, vertrauen zu können, an sich haben, das ist ein Existenzial.
Okay, also das hat jeder von uns, die Fähigkeit zum Beispiel vertrauen zu können und Zuversicht zu haben, aber wie sich das bildet und worauf es sich richtet, das ist bei jedem anders.
Ja, ja. Und das hat dann mit der speziellen Geschichte zu tun und so weiter. Und diejenigen, die sich mit diesem Thema ein Stück beschäftigt haben, werden dann möglicherweise auch Erik Erikson kennen. Und der hat eine etwas andere Sichtweise dazu und die teile ich in dieser Weise nicht, dass er sagt, entweder bildet sich das psychologisch im ersten Lebensjahr, entwicklungspsychologisch, oder der Mensch hat Pech gehabt und hat damit eine Lücke, die er ein Leben lang mitschleppt. Und deswegen ist für ihn die frühe Entwicklung so was Entscheidendes. Das ist natürlich unbenommen, dass in dieser frühen Entwicklung für den Menschen immer Entscheidendes passiert, weil da die höchste Zeit maximalster Angewiesenheit ist. Ja, und weil der Mensch sich nicht quasi um seine eigenen Bedürfnisse in diesem Lebensalter selber kümmern kann. Und deswegen hinterlässt das eine tiefe Spur in der Psyche des Menschen, je nachdem, welche Erfahrungen wir gemacht haben. Aber für mich war das immer ein großes Ringen und es war sogar noch bevor ich auch die Existenzphilosophie dann näher kennenlernte, war das immer so, dass ich dachte, also als Therapeut kann ich eigentlich nur hoffnungsfroh arbeiten, wenn ich daran glaube, dass der Mensch im Prinzip, auch wenn er eine ganz schlechte Geschichte hatte, doch die Möglichkeit hat, wenn wir jetzt bei unserem Beispiel Vertrauen bleiben, einen Zugang zum Vertrauen zu finden. Sonst müsste ich ja nur Reparaturleistungen machen und irgendwie sagen, wie kannst du mit dem Fehlenden halt bestmöglich zurechtkommen. Das war mir zu pessimistisch. Aber natürlich bin ich Realist und sehe und weiß, wie schwer das Menschen auch fallen kann, zu diesem Vertrauen einen Zugang zu finden oder es als tragfähig zu erleben.
Aber es ist möglich. Ist es auch deine Erfahrung?
Das ist meine Überzeugung und meine Erfahrung, die ich aus dem Leben heraus in der Begleitung von Menschen habe finden dürfen. Ja, also ich habe das bestätigt erlebt. Mhm.
Gut, dann gibt es gute Gründe, hier jetzt weiter zu sprechen. Ja, wir wollen ja heute Mut machen, damit wir den November irgendwie gut durchstehen können. Das dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren, Christoph. Okay, ja, wie sollen wir uns dem nähern? Magst du vielleicht nochmal aufzählen, was da noch dazugehört? Vertrauen, Zuversicht, was sind denn noch so?
Naja, das wäre zum Beispiel Freude, aber es ist auch nicht nur positive Dinge, auch Sorge ist zum Beispiel ein Existenzial. Also, dass wir uns um etwas kümmern. Sorge ist jetzt weniger im heideggerschen Sinne die Belastung und die Befürchtung und die Ängstlichkeit gemeint, sondern da ist mehr dieses Ich bin immer mit etwas beschäftigt und habe immer mit etwas zu tun. Und deswegen lebt der Mensch ständig auch darin, dass ihm etwas ein Anliegen ist, um das er sich kümmert. Und wir könnten dann vielleicht sogar sagen, eine besondere Ausrichtung dieser Sorge ist dann die Sinnerfahrung, wie wir sie in der Existenzanalyse sehr zentral sehen. Und wenn ich es jetzt vielleicht ein bisschen auf die Existenzanalyse münde, mit dem Konzept der Grundmotivationen, das Alfred Lengle weiterentwickelt hat, aus der klassischen Theorie Frankls heraus, sind dann verschiedene existenzielle Themen, in die Menschsein eingebettet ist, hinzugekommen. Und Alfred Lengle hat die gefasst in den vier großen Themen, dass es um Sicherheit und Halterfahrung geht, uns Menschen. Dass es zweitens darum geht, dass wir Verbundenheit leben wollen, in Beziehung stehen und Beziehungswesen sind, auf Beziehungen ausgerichtet sind. Dann drittens, dass wir uns in unserem Selbstsein und in unserem Eigensein entfalten wollen und in dem, was uns spezifisch wichtig und bedeutsam ist, einen Raum brauchen, dass wir darin leben und existieren dürfen und dass das respektiert wird und anerkannt wird und so weiter. Und dass wir mit dem, was wir dann tun, darin einen Sinn erkennen und finden. Das sind die vier großen, er nennt es Grundmotivationen, ich nenne es dann manchmal Daseinsthemen, die uns Menschen eigen sind. Und jetzt kann man was Interessantes machen. Jetzt kann man sich nämlich fragen, wie tragen wir diese Themen im Sinne einer Gewissheit in uns? Diese Gewissheit muss uns gar nicht immer bewusst sein. Die kann auch, sagen wir mal, vorbewusst in uns sein. Aber es ist sowas wie eine innere Überzeugung. Also das Wort Gewissheit meint hier weniger Kognition und Überlegung. Also ist kein, in meinem Verständnis kein rationaler oder rein rationaler Begriff, sondern ist eigentlich fast mehr ein emotionaler Begriff. Also indem ich von einer tiefen Überzeugung getragen bin, dass es möglich ist zu vertrauen, weil ich mich in dieser Welt gehalten weiß. Und so würde ich eine erste Gewissheit, wenn man diesem Konzept der Grundmotivationen folgt, als ein Gehaltensein in der Welt bezeichnen. Also ich bin gewiss, dass ich in dieser Welt gehalten bin. Und wenn ich das in mir trage, dann habe ich natürlich eine andere Möglichkeit, auf Neues und auf Unbekanntes oder Unvorhergesehenes zuzugehen, weil ich das Gefühl habe, och, ich bleibe sicher oder ich bleibe gehalten. Ja, und so glaube ich, sind diese ich-strukturellen Voraussetzungen für die Lebensgestaltung, die wir zu vollziehen haben, weil das Leben ist ja, kommt ja auf uns zu, wie es auf uns zukommt, die sind eine wesentliche Bedingung, ob uns das leichter oder schwerer gelingt.
Okay, wollen wir sie mal vorstellen?
Ja, können wir gerne machen. Ich habe es ja in dem ersten Fall, also da geht es um die Halterfahrung, schon im Grunde beschrieben, dem ich gesagt habe, es geht um diese Gewissheit des Gehaltenseins in der Welt. Und dadurch entsteht im Grunde auch die Erfahrung von Gelassenheit. Weil ich mich dem, was ist, wenn es gelingt, wahrscheinlich schneller anvertrauen kann. Weil ich ja diese tiefe Gewissheit, ich bin, bleibe gehalten, in mir trage. In dem zweiten Thema, da geht es um die Beziehungsebene, um die Verbundenheit zu Menschen und dass wir Menschen nicht nur alleine sind und sein wollen, sondern dass wir auf Beziehung hin ausgerichtet sind. Und ich würde die Gewissheit, die ich-strukturelle Gewissheit dieser zweiten Grundmotivation als das als die unverbrüchliche Verbundenheit und Beziehung zum Leben bezeichnen. Ja, ich bin mir dieser unverbrüchlichen Verbundenheit gewiss. Das heißt, wenn ich zu etwas in Beziehung stehe, dann kann ich ja sagen, naja, im Augenblick erleben wir das so. Nehmen wir mal eine Partnerschaft oder eine Liebesbeziehung. Ja? Im Augenblick mögen wir uns, aber ob das morgen noch so ist? Und ich glaube, derjenige, der zu diesem Thema eine gute Gründung hat, der vertraut darauf, dass etwas, was heute so ist, durchaus, wenn die Bedingungen natürlich stimmen und so weiter, morgen immer noch tragfähig sein wird. Und dass diese Verbundenheit gilt.
Oder auch wenn ich mal eine Zeit lang irgendwo alleine verbringe, sagen wir, ich bin länger krank, hocke zu Hause, irgendwie gerade meldet sich niemand, aber dass ich trotzdem nicht so Angst habe, jetzt in die totale Verlassenheit zu stürzen, keiner ist mehr da, sondern ich weiß, es gibt sie.
Ganz genau so. Ja, und damit bin ich ja zugehörig, erlebe ich mich zugehörig. Und das ist der Unterschied, ob man mal allein ist, aber sich zugehörig weiß. Und wenn diese Zugehörigkeit als Erfahrung verloren geht, dann rutscht es in die Einsamkeit. Dann ist da im Grunde der Stachel drin, dass ich nicht mehr weiß, worin die Verbundenheit noch gründet.
Oder auch mir fällt noch ein, so Menschen, die ganz viel eifersüchtig sind. Also wenn der Partner nur mal mit wem anderen redet oder eben sich mal nicht meldet, gehört auch ein bisschen dazu, oder?
Das ganz genau, sein in das ist das, okay. Genau. Und wenn wir jetzt die Fähigkeit zu lieben anschauen, dann haben wir natürlich eine ganz unterschiedliche Qualität, lieben zu können. Das knüpft genau an dem an, was du gerade sagst. Wenn wir von der Verlässlichkeit dieser Verbundenheit ausgehen, als wenn die immer geprüft wird, als wenn der andere immer sich neu beweisen muss, dass er mich immer noch mag, weil ich ihm das gar nicht glauben kann, dass das so ist. Und das gilt natürlich, jetzt muss man fairerweise sagen, nicht nur auf Menschen bezogen, das gilt dann auch auf Tätigkeiten, die einem am Herzen liegen, dass das gilt, dass das eine Verlässlichkeit hat. Ich weiß von vielen, dass die Tiere und zum Beispiel auch Haustiere, ein Hund und so weiter, an dieser Stelle eine unglaubliche Bedeutung haben, zu wissen, ich komme nach Hause und da wartet auf mich jemand und springt an mir hoch und freut sich, dass ich da bin und zeigt das ganz unmittelbar. Ja, ich habe schon richtig bei Menschen erlebt, wie sich das seelische Befinden komplett verändert hat, als sie sich zum Beispiel einen Hund angeschafft haben und damit nicht mehr, wenn sie nach Hause kommen, alleine waren. So, also ich glaube, diese Verbundenheitserfahrung ist ein tiefes Thema des Menschen und die große Frage da drin ist, glaube ich, bin ich von einer Unverbrüchlichkeit der Verbundenheit überzeugt oder ist das immer nur so ein Moment, der sich immer wieder neu beweisen muss?
Naturerfahrungen, da wollte ich nochmal ganz kurz hin, glaube ich, sind so und so ganz was Wichtiges auch, also für beides, ne? Also für das Gehaltensein in der Welt, kenne das so, wenn ich eben in den Wald gehe, erlebe ich oft beides. Das ist so eine Art Gehaltensein oder auch wenn man auf so einem Berg steht und so, aber auch eine gewisse Verbundenheit tatsächlich so mit, ja, ein bisschen mehr als nur mich und meine Freunde oder Familie oder so. Es gibt so ein größeres, kommt da, finde ich, manches Mal auf.
Ja, wenn man genau. So. Ja, das sind dann am Schluss tiefe Fragen, die bis auch in die Spiritualität hineingehen können, die ja die Menschen verschieden auch für sich beantworten. Aber wo sie sagen, es gibt nicht nur das Meinige und das, was ich hier gerade sehe um mich herum, sondern ich bin mit, weiß ich nicht, den Menschen in Verbundenheit und darf das erleben, gerade auch, ja, manchmal auch angesichts eines oder mit der Natur und dem Leben. Stehe ich in einer Verbundenheit. Gerade Naturerfahrungen machen das so. Ich war ja auch Anfang diesen Jahres in der Antarktis. Das ist für mich eine sehr, sehr tiefe Erfahrung gewesen, so die Natur dort zu erleben und zu sehen. Und ein kleiner einzelner Mensch in dieser großen Welt zu sein, der aber doch da jetzt Anteil haben darf, das erlebt und ein Stück auch dankbar, also ich war auch dankbar und ein Stück demütig, Zeuge dort zu sein und das selber miterleben zu dürfen. Das war eine sehr tiefe, sehr tiefe Erfahrung.
Mhm. Ja, und natürlich schließt das dann auch mit ein, das werden wir jetzt nicht groß besprechen, aber es gehört ja auch dazu, wir sind zwar nur sehr klein und wenig, wenn wir uns als Einzelne sehen, aber ja, jeder von uns hat auch eine Verantwortung. Also das, was wir hier tun als Österreicher oder Deutscher, hat ja auch eine Auswirkung auf ganz andere Erdteile. Also da gibt es ja diese größere Verbundenheit auch, die uns vielleicht auch in Verantwortung dann führt. Aber,
ja.
Aber es gehört auch dazu.
Ganz genau. Und deswegen wollen wir nicht nur uns selbst sehen, sondern wir wollen auch den anderen sehen. Und das können wir jetzt auf den Menschen beziehen, das können wir auf die Natur beziehen und so weiter. Ja, und insofern glaube ich, ist das natürlich alles, wie man das lebt, das ist eine Frage der Bewusstheit, der Achtsamkeit, auch der Themen, die sonst einen vielleicht beschäftigen und so weiter. Aber das ist eben ein zentraler Punkt, ja. Und dann hätten wir ein drittes großes Thema, da geht es ja um die Entwicklung des Eigenen, um das Leben dürfen des Eigenen, also können, dass das ein Raum mir zur Verfügung gestellt wird, dass ich mich mit dem Meinigen entfalten kann, also mein Eigenes in die Welt hineintragen kann. Und ich glaube, dort ist die Gewissheit so eine Art Selbstverständlichkeit, das leben zu dürfen und zu können. Ja, eine Selbstverständlichkeit am Selbstsein, so habe ich das mal genannt. Dass ich darf das, das ist okay, ich kann das tun. Ja, selbst wenn der andere gerade nicht ganz einverstanden ist, das müssen wir dann vielleicht klären miteinander, worin da jetzt die Missstimmung oder die Unstimmigkeit besteht, aber erstmal darf ich sein. Und ich darf das, was mir wichtig ist, im Grunde hineingeben und leben, und im Gegenteil, es ist sogar wichtig und andere dürfen es auch. Ja, und das ist eine tiefe Gewissheit einer Selbstverständlichkeit für das Selbstsein.
Ja, eine vierte gibt es noch?
Eine vierte gibt es noch, das wäre für mich, also wir nennen ja das vierte große Thema von Alters her durch Frankl geprägt die Sinnfrage, also dass der Mensch sinnvoll leben möchte, und man kann die Sinnfrage verstehen mit dem, was der Mensch im Einzelnen jetzt tut, aber man kann sie auch als Kontext verstehen, und wenn man den Kontext betont, dann heißt das, ich stehe zu etwas in einer Verbindung, und diese Verbindung, in der ich stehe, also der Kontext, in den ich eingebettet bin, der stiftet mir Sinn. Und als Gewissheit würde ich dann sagen, dass alles in einen Kontext eingebettet ist. Also dass das nicht nur zufällige einzelne Elemente sind, sondern dass sie in einen Kontext eingebettet sind. Das mag dann jeder für sich deuten, wie er möchte, und erleben. Man muss darüber nicht zwingend religiös denken und sein, man kann das. Und von daher, glaube ich, ist die Antwort, die wir Menschen dem geben, unterschiedlich. Aber egal, wo wir stehen, gehen wir davon aus, dass dieser Kontext jeweils da ist und eine Bedeutung hat und es deshalb nicht nur alles kontingent und zufällig ist. Also, das mag diese Kontingenz geben, und das glaube ich auch, dass es Dinge gibt, auf die wir keinen Einfluss haben. Das nennt man dann ja Kontingenz, wenn es einfach auf mich zukommt mit dem, was es ist, aber selbst dazu kann ich mich in einen Zusammenhang stellen, der eine Bedeutung hat für mich. Und das ist gemeint an dieser Stelle.
Okay, also vier Gewissheiten, die tragend sind für unser Leben: Gelassenheit und Vertrauen, Verbundenheit, Selbstverständlichkeit am Selbstsein, ich darf ich sein, und alles ist in einen Kontext eingebettet.
Vielleicht darf ich das dazu noch Folgendes erklären. In der tiefen Psychologie gibt es auch ein Konzept der Ich-Struktur. Das gründet sich aber auf die grundlegenden Bedürfnisse des Menschen, die in der Idee der tiefen Psychologie gut gestillt sein müssen, damit der Mensch einen guten Boden hat. Und deswegen wird dort das Thema der Ich-Struktur von den gestillten Bedürfnissen, die Menschen in sich tragen, verstanden. Ich habe versucht, diesen Gedanken zu nehmen, weil ich ihn für sehr bedeutungsvoll halte und er mir sehr einleuchtet auch. Und wir können sie jetzt nicht nur vom Bedürfnis her verstehen, sondern wir können sie von den existenziellen Gegebenheiten und Überzeugungen, die für uns also im existenziellen Ringen eine Bedeutung haben, her verstehen. Und deswegen würde ich es die existenziellen, also die vier existenziellen Ich-Strukturen nennen, die wir an dieser Stelle in der Existenzanalyse so beschreiben könnten.
Okay, aber es ist ja, man kann es ja auch anders nennen, es gibt ja ein Bedürfnis nach Vertrauen und Verbundenheit, oder? Und so ein Gehaltensein. Also
das ja, das Schwierige in der existenziellen Betrachtungsebene ist, dass man die Dinge in der Regel nie nur aus dem Bedürfnis heraus sieht, sondern immer auch aus einer Strebung heraus sieht. Und dass die Strebung im Grunde das Wesentliche ist für das Existieren des Menschen. Das ist quasi das, dass wir Strebende sind, was uns von anderen Lebewesen unterscheidet. So hat es jedenfalls die Existenzphilosophie sehr herausgearbeitet. Und deswegen betrachtet man diese Themen, die beides sein können, finde ich, und nicht alle, da stimmt das nicht ganz, aber betrachtet man diese Themen nie nur auf der Bedürfnisebene, sondern sieht sie immer auch als Strebung. Ja, also ich kann auf einer Bedürfnisebene Halt und Sicherheit brauchen, dann würden wir sogar mehr von Sicherheit sprechen. Und ich kann aber auf einer strebenden Dimension sagen, ich möchte, dass andere mit mir die Erfahrung machen, dass ich ein verlässlicher Mensch bin. Wenn ich zum Beispiel Seminare gebe, wenn ich Vorträge halte, wenn ich eine Zusage gemacht habe zu etwas und so weiter, dann ist es kein Bedürfnis mehr, sondern eine Haltung, eine Strebung, die ich lebe.
Die Frage ist natürlich jetzt, wie entstehen diese Gewissheiten oder welchen Kontext brauchen die? Wir haben schon gesagt, es braucht das, wie wir es in der Entwicklungspsychologie sehen, schon diesen guten Start ins Leben und ein eingebettet sein in eine Struktur, wo wir das erfahren können, oder? So würde ich das jetzt mal sagen. Mhm. Was braucht es denn noch oder was ist denn da wichtig?
Na, ich würde sagen, hier matcht sich jetzt, was wir zu Anfang besprochen haben, also die Idee der Existenzialien und die Idee der entwicklungspsychologischen Gegebenheiten. Das heißt, im Prinzip haben wir die Fähigkeit, solch eine Gewissheit zu finden und gleichzeitig entscheiden die Bedingungen unserer Welt und unserer Lebensgeschichte und unserer Kultur darüber, wie wir diese tiefen Überzeugungen in uns ausarbeiten können. Also es ist einerseits etwas, was wir als Fähigkeit in uns tragen, und gleichzeitig etwas, was die Rahmenbedingungen braucht, die das fördert oder dann eben behindert.
Ich denke, das wird relativ einfach sein, sozusagen, wenn ich ein geborgenes Zuhause habe, wird sich das in mir leichter entwickeln, ein Gefühl von gehalten und geborgen sein.
Genau so. Ja, oder dann auch in Situationen, die herausfordernd sind, einen Schritt zu wagen, weil ich zutiefst überzeugt davon bin, das wird schon gut gehen. Ja, weil ich sehr viel Vertrauen in mir trage, dass das gut geht. Und das hat schon, deswegen haben gute Rahmenbedingungen, aus denen wir kommen, immer einen wichtigen Boden oder schaffen einen wichtigen Boden, damit wir gut zurechtkommen und leben können.
Okay, das heißt, es ist vielleicht gut, wenn wir ein bisschen mehr Zeit damit verbringen, zu schauen, wie man das gut nachentwickeln kann, falls diese Gegebenheiten eben nicht da waren. Also wenn ich nicht aus einer Familie komme oder eben wie auch immer an einem Ort der ersten Lebensjahre, wo ich das gut erleben konnte, wo ich auch mein Ich-Sein ausleben konnte, wo das gefördert wurde und so weiter, also wo es mir leicht gemacht wurde, diese vier Gewissheiten am eigenen Leib sozusagen zu erfahren und so auch in mir entwickeln zu können. Also wenn das eher nicht so gegeben war und wenn es da fehlt, wie können wir das nacharbeiten oder wie können wir, was kann helfen, um das jetzt noch aus uns herauszuholen, weil wir es ja in uns haben, wie du gesagt hast.
Ja, ich würde hier folgende Unterscheidung machen wollen. Und zwar einmal, ob ich verunsichert bin in einer Gewissheit. nicht nur durch die einzelne Situation, sondern vielleicht generell, dass ich etwas schneller verunsicherbar bin darin oder ob ich überhaupt keine Gründung da drin habe. Wenn man überhaupt keine Gründung daran hat, dann sprengt das, glaube ich, jetzt ein bisschen den Rahmen unseres Gespräches hier, das schnell zu beantworten. Das würde man dann in dem Bereich der Persönlichkeitsstörungen diagnostizieren und sagen, da ist dieser Boden für die Gewissheit so löchrig und so wenig konstant da, dass der in der Regel nur durch sehr lange auch therapeutische Prozesse in ein Bewusstsein gehoben werden muss. Also man muss erst mal verstehen, dass da mein Thema ist. Und dann, wie kann ich denn mit diesem Thema neu und anders umgehen? Und das braucht in der Regel sehr viel Begleitung. Und die Begleitung hat auch unter anderem die Funktion, sich an diesen mangelnden Gewissheiten in guter und neuer Weise vergewissern zu dürfen. Manchmal ist das zum Beispiel der therapeutische Halt, den man dort in der Sitzung erfährt. Manchmal bespricht man in den Therapien Situationen im Lebenskontext, die doch viel mehr haltgebenden Faktor haben, als er vom Einzelnen aufgrund seiner Befürchtungen wahrgenommen wird und unterstellt wird. Und dann klärt man das. Und davon würde ich gerne die andere Störungsebene unterscheiden, wo das mal in eine Verunsicherung kommt. Vielleicht auch ein bisschen stärker mal als Verunsicherung erlebt wird. Und dann ist die Frage, hat das mehr mit äußeren Bedingungen zu tun, die gerade sehr fragil sind? Und deswegen komme ich in eine Unruhe zu dem Thema. Oder habe ich das noch nicht gut vergewissert in mir selber, dass ich da eigentlich viel mehr vertrauen könnte, als ich es tue? Und dann kann man das leichter, glaube ich, begleiten.
Mhm. Nur vielleicht zur Unterscheidung. Ich habe mir jetzt noch gedacht, ja, stimmt. Meinst du damit, es gibt so Menschen, die haben eine umgekehrte Gewissheit in sich, so eine Idee von, das Leben ist sehr unsicher und ich muss sehr gut aufpassen. Oder alle Menschen sind schlecht, erstmal grundsätzlich. Und die gehen von dem aus, weil ihre Erfahrung so stark in diese Richtung war, dass eigentlich ihre Gewissheit sozusagen auf der anderen Seite liegt und gar nicht in dieser Gewissheit von, dass es Verbundenheit gibt.
Mhm. So. Genau, also im Grunde sprichst du ja jetzt die Kehrseite der Gewissheit an. Mhm. Das heißt, wenn ich von einem Gehaltensein in der Welt ausgehe, dann wäre doch die Kehrseite, alles ist beliebig, nichts hat Kontinuität, alles ist immer nur momentan vielleicht da, wenn überhaupt. Oder es gibt es überhaupt nicht. Letztlich ist die Haltlosigkeit das Dominante im Erleben des Menschseins. Ja, und das sind also sowas wie tiefe Überzeugungen,
die wir letztlich haben. Genau, also wenn das so tief ist, dann ist es auch eine Gewissheit und die kann man dann noch nicht so einfach mal das andere stärken, weil das ja eine umgekehrte Gewissheit ist von es gibt keinen Halt, ist so mein Gefühl, oder? Und mein Grundgefühl im Leben.
Genau.
Wenn das so stark ist,
Deswegen mag ich das auch nicht ganz so gerne, wenn zum Beispiel gesagt wird, ach, jemand sagt, das Glas ist, Wasser ist halb leer und dann sagt der andere, ach, siehst doch, dass es halb voll ist. Das ist schon richtig, es ist auch halb voll. Aber es hat ja damit zu tun, ob ich es von meiner Überzeugung her als halb voll sehe und nicht nur mir einrede, es sei halb voll. Und die Arbeit, du hattest ja gefragt, was ist dann zu tun? Ich glaube, die Arbeit besteht in der emotionalen Bedeutung, dass ich in meiner Erfahrung empfinde und erkenne, da ist immer noch Potenzial. Eigentlich kann man vertrauen, auch wenn ich dort jetzt eine schlechte Erfahrung gemacht habe. Ich finde das ist immer so spannend zu beobachten. Es gibt doch sehr schwere Schicksalsereignisse. Zum Beispiel, ich erinnere an das Zugunglück von Eschede, wo ein Reifen eines ICEs, glaube ich, abgefahren war und der dann entgleist ist und ein furchtbares Unglück dadurch entstanden ist. Und dann kann man so beobachten, dass es Menschen gibt, die anschließend wieder in einen Zug steigen und die Fahrt fortsetzen und andere sagen, da kriegt man mich nicht mehr rein. Das ist so unsicher. Ich habe für beides Verständnis, aber ich glaube, genau da entscheidet sich der Punkt, ob ich letztlich ein Vertrauen in mir trage, dass ich sagen kann, das ist jetzt blöderweise passiert, aber das muss im nächsten Zug sich nicht wiederholen. oder ob ich sage, siehst du, das ist ein Beleg für die Tatsache, dass die Welt unsicher ist. Also je nachdem, was ist die Frage, was schlussfolgere ich aus den Dingen? Und ich würde sagen, diese Gewissheiten, die sollten gut gegründet sein in uns, dann haben wir es leichter zu leben. Als Voraussetzung. Und zwar leichter zu leben, damit wir das, was in den Situationen getan werden muss, tun können. Darüber haben wir bisher noch nicht gesprochen. Also wenn wir mal bei diesem Beispiel der Unsicherheit jetzt bleiben, dann heißt das ja, ich muss zum Beispiel, dass etwas gerade nicht ganz klar ist und ich nicht weiß, wie es ausgehen wird, aushalten können. Das wäre so eine personale Aktivität, die Alfred Lengle dann benennt als eine Aufgabe, die in dem Themenkontext dieser sogenannten ersten Grundmotivation, also der Frage nach Halt und Unsicherheit im Leben, vom Menschen zu leisten wäre. Wie halte ich es aus, dass ich zum Beispiel gerade das Ergebnis einer Untersuchung nicht kenne? Das ist ja eine unglaubliche Herausforderung für den Menschen. Mhm. Und das sind dann die Fertigkeiten, die wir einsetzen müssen, also in personaler Hinsicht, um mit der Situation, die jetzt ist, wie sie ist, umgehen zu können. Und was ich zeigen wollte, ist, wenn ich jetzt eine Gewissheit des Gehaltenseins in mir trage, dann werde ich wahrscheinlich auch das Aushalten können, etwas leichter vollziehen können, als wenn ich das nicht in mir trage. Deswegen muss man immer gucken, was sind das für Aufgaben, die wir in personaler Hinsicht haben, um mit den Situationen umzugehen und auf welchen Voraussetzungen gründen eigentlich diese Aufgaben für den einzelnen Menschen. Und das erklärt, warum es dem Einzelnen dann leichter ist, das zu vollziehen oder eben schwerer ist, das zu vollziehen.
Okay, dann bleiben wir vielleicht da gleich dabei. Also aushalten waren wir jetzt beim Thema Gelassenheit und Vertrauen.
Ja.
Was ist es bei der Verbundenheit?
Ja, bei der Verbundenheit ist es zum Beispiel, dass sich zuwenden können und sich berühren lassen von dem, was man dann sieht. Mhm. Und wenn man jetzt die Angst hat, das Schöne wieder zu verlieren, dann bleiben Menschen häufig in der Distanz, weil sie sich den Schmerz ersparen wollen, wenn sie es wieder verlieren. Ja, ich kenne Menschen, die so unter der Tatsache einer Trennung beispielsweise von einem geliebten Menschen gelitten haben, dass sie gesagt haben, ich weiß nicht, ob ich nochmal eine weitere Liebesbeziehung eingehen möchte, weil das so furchtbar war, den Schmerz des Verlassenwerdens auszuhalten.
Ja.
Und im Grunde kann man aber Liebe nur dann erleben, wenn man sich einlässt, wenn man sich hinwendet, wenn man sich zuwendet. Wenn ich also immer in Distanz bleibe, um mich vor dem Schmerz des Verlustes zu schützen, dann werde ich auch nicht in die Verbindlichkeit und in die Nähe treten. So, und jetzt ist die Frage, von welcher Gewissheit gehe ich aus? Dass wenn ein Mensch mir sagt, dass er mich liebt, dass er das auch verbindlich meint und dass das eine Verlässlichkeit hat, das meinte ich mit dieser Gewissheit der unverbrüchlichen Verbundenheit. Oder, ja, das ist eine Stimmung, die er gerade so zum Ausdruck bringt. Und aus der heraus sagt er mir was Nettes, weil er das im Moment so fühlt, aber morgen, wenn er aufwacht, wird das wieder ganz anders empfinden. Merkst du? Und dann bleibst du in der Vorsicht. Und aus der Vorsicht heraus bleibst du in der Distanz. Und aus der Distanz heraus kann die Liebe nicht wachsen und gedeihen. Also braucht es, damit ein Miteinander entsteht, sich einzulassen, in eine Verbindlichkeit zu treten, sich zuzuwenden und all diese Dinge.
Okay. Beim Ich darf ich sein. Was wäre da die...
Ja, also auch da folge ich wieder diesem Konzept, wie es Lengle beschrieben hat. Da wäre es dann sehr, mich selbst, aber auch andere zu achten, in eine Wertschätzung hineinzukommen. Und das Interessante ist jetzt, je weniger ich die Gewissheit in mir trage, ob das in Ordnung ist, wer ich bin und wie ich bin und was ich tue, umso schwerer wird es mir auch fallen, anderen wertschätzend zu begegnen, weil ich ja Angst habe, dass die anderen mich kritisieren und zensieren. Und wenn ich ihnen dann sogar wertschätzend begegne, aber selber gar nicht glaube, ob sie mir wertschätzend begegnen werden, dann müsste ich ja etwas ausdrücken können, an das ich selber kaum glaube. Ja, und das führt dann dazu, dass Menschen, die diese Themen haben, dass nicht wirklich aus einer echten Haltung heraus in die Wertschätzung gehen, sondern manchmal aus einer Idealisierung und so weiter, um dadurch etwas zu gewinnen an eigener Sicherheit. Ja, aber das ist keine nicht wirkliche Wertschätzung. Ja, und ich kann nur wertschätzen, wenn ich mich selbst nicht vergebe dabei. Also ich muss einen guten eigenen Boden haben und eine Gewissheit in mir selbst tragen, um jemand anders anerkennen zu können, zum Beispiel mit dem, was er gut kann. Mhm. Ja, wenn man zum Beispiel als Lehrer jemanden ausbildet und der ist sehr begabt und kann es vielleicht sogar am Schluss besser als man selber, dass man das anerkennen kann, dass da jemand mit so einer Begabung unterwegs ist, ohne selber plötzlich ins Nichts zu fallen. Weil man immer nur dann jemand ist, wenn man überlegen ist.
Ja. Wollen wir uns das noch für das vierte Thema anschauen? Alles ist in einen Kontext eingebettet. War da die Gewissheit und?
Ja, also die personalen Aktivitäten dort sind, dass wir uns zum Beispiel zu dem, was uns Sinn stiftet, hin abstimmen können. Dass wir die Fähigkeit haben, das zu erkennen. Dass wir uns dem hingeben, was sinnvoll ist, damit es in die Welt kommt, also tätig werden, dass wir es umsetzen, in die Welt bringen, handeln. Das alles wären so Aufgaben, die stark auch mit dem Themenkontext der Hingabe zu tun haben. Wenn ich also quasi gar nicht daran glaube, dass es diesen Sinn gibt, dann sind das einfach nur einzelne Aktivitäten, die ich tue. Zeitvertreib, den ich im Moment halt mache. Ja, oder man hat halt gerade miteinander zu tun, aber glaubt nicht wirklich an das Gelingen einer Liebe und so weiter. Und viele Menschen werden dann zynisch, ja, oder relativieren aus so einer nihilistischen Idee heraus. Und ich glaube, dort, wo wir von einer tiefen Überzeugung, dass es einen Kontext gibt, geleitet sind, dort werden wir uns einlassen, wir werden uns dafür engagieren. Es liegt uns am Herzen und andere können erkennen, oh, das ist dem wichtig. Das ist der wichtig.
Also, wir hatten vier Gewissheiten, die uns durchs Leben tragen und dazu die sogenannten personalen Aktivitäten, an denen wir erkennen können, wie stark diese Gewissheit in uns verankert ist. So kann man es sagen, oder? Und da war Gelassenheit und Vertrauen und die Aktivität dazu ist das Aushalten können von unsicheren Situationen zum Beispiel, von Fragen, von Schwierigkeiten auch oder so Phasen im Leben, wie vielleicht so ein November, wo man nicht so genau weiß, ja, wohin mit sich oder wie es so weitergeht und Übergangsphasen sind ja oft so Themen, vielleicht wenn ich mal einen Job wechsle oder eine Beziehung zu Ende geht, so.
Vielleicht noch ein Gedanke, den ich dazu noch gar nicht gesagt hatte. Es kulminiert eigentlich in diesem Begriff sein lassen. Ich kann das, was ist, sein lassen. Also mir kommt es jetzt nochmal, wenn du vom November sagst und den mag ich so gar nicht oder jemand sagt, den mag ich gar nicht, dass ich sage, naja, aber jetzt ist er da und ich kann das lassen, ohne dass ich in Not komme. Ja, das ist ja der entscheidende Punkt. Aushalten ist dann schon ein kleiner Schritt weiter und annehmen wäre noch ein Schritt mehr. Darüber haben wir jetzt nicht gesprochen, aber so würde eine Klimax zu beschreiben sein.
Mhm. Genau, weil ich weiß, es kommt auch wieder Dezember oder auch März oder Mai und auch
sagen wir lieber Mai.
Genau. Also ich weiß es und ich gehe darauf hin und kann das aushalten.
Yeah.
Und vielleicht sogar das Beste draus machen. Okay, dann haben wir die Verbundenheit gehabt und Zugehörigkeit und dazu diese Aktivität von, wenn ich davon genug habe in mir, die Gewissheit von Verbundenheit und Zugehörigkeit, dann kann ich mich auch leichter anderen zuwenden, ich kann mich berühren lassen, ich kann mich auch verletzbar machen, würde ich jetzt noch dazu legen. Ja. Okay, dann das dritte war so die Selbstverständlichkeit an meinem Selbstsein. Ich darf ich sein und das macht es mir möglich, mir und anderen mit Wertschätzung und selbst und anderen mit Achtung zu begegnen. Und wenn ich als Viertes weiß und davon getragen bin, dass alles in einen Kontext eingebettet ist, also da geht es um Sinnerfahrungen, dann kann ich mich dem auch hingeben, ich kann tätig werden und ins Handeln kommen. In Anbetracht der Zeit. Ich habe jetzt so den Eindruck, um all diese vier Gewissheiten stärken zu können, muss ich doch eigentlich Erfahrungen machen, oder? Einfach die das stärken. Das heißt, ich werde nicht drum herum kommen, mir erstens mal dessen bewusst zu werden, dass ich da vielleicht eine Lücke habe oder dass das ein bisschen brüchig in mir vielleicht da ist, eine oder mehrere dieser Gewissheiten, oder vielleicht gerade im November wird was brüchig, keine Ahnung. Das gehen wir mal davon aus, dass es nicht so tief ist, dass es gar nicht da ist. Dann heißt es, mit ein bisschen Selbstreflexion zu schauen, oder wie kann ich wieder so eine Erfahrung machen, die das in mir stärkt, oder? Und das, was in Therapie auch passiert, hast du, glaube ich, vor so ein bisschen gesagt, dass ich zum Beispiel, wenn Verbundenheit wenig da ist und mein Glaube an das Gute im Menschen, dann ist mal in Therapie zu gehen und die Erfahrung mit einem Gegenüber zu machen, das irgendwie da ist, das mir zuhört, wo ich regelmäßig kommen kann, das mich nicht hängen lässt, so eine erste Erfahrung von, okay, es gibt auch Menschen, die es gut mit mir meinen. Also es muss so in die Erfahrung kommen, oder?
Genau, ja, unbedingt. Ja, also was du damit ja sagst, ist, wenn ich darin im Grunde mir bewusst wird, dass ich eigentlich einen Zweifel in mir trage, dann kann ich den Zweifel nicht über den Kopf klären, indem ich das rational löse und als Zweifel entlarve, dem ich etwas anderes, eine andere Idee gegenüberstelle. Aber ich würde sagen, es hat auch schon einen Wert, wenn man das wenigstens erkennt. Nur, das ist nicht zwingend so. Ja, genau. Das ist nicht zwingend so, dass ich mich deshalb verändert habe. Ja, und es in mir schon anders ist. Und deswegen ist die große Kunst, ja, ich würde sagen, überhaupt erstmal jeder Mensch für sich, dass ihm das bewusst wird oder ihr das bewusst wird und dass man dann für sich überlegt, aus welchem Blick schaue ich jetzt eigentlich gerade drauf und ist der Blick gerechtfertigt? Und dann hilft das manchmal zu sagen, ich weiß jetzt, wo der herkommt. Und aus der Quelle, wo er herkommt, kann ich verstehen, dass ich das erstmal so empfinde. Aber die Welt ist mehr als das, wo ich herkomme. Und deswegen kann es wertvoll sein, diesen anderen Blickwinkel einzunehmen. Und das heißt ja vielleicht auch bewusst Begegnungen mit Menschen oder der Welt für sich so zu wahrzunehmen. Also ich glaube, es ist eine Aufmerksamkeitsschulung, eine Wahrnehmungsschulung, dass man sagt, wow, dieser Mensch ist sehr verbindlich im Umgang mit mir. Oder da geht ja wieder die Sonne auf und bleibt nicht plötzlich dunkel und verschwunden. Und deswegen gibt es auch die Hoffnung und die Möglichkeit, vertrauen zu können. Und es wäre eigentlich ungerecht, wenn ich demjenigen, der mir gegenüber verbindlich ist, immer unterstelle, dass es nicht sei. Dann werde ich ihm ja nicht gerecht. Und ich glaube, diese Bewusstseinsprozesse, die müssen einem deutlich werden, sodass eine emotionale Sicherheit entsteht. Ich vertraue dir, dass das wahr ist, was ich da jetzt erlebe. Und der Punkt ist der, dass viele Menschen immer im Außen hängen bleiben und dann sagen, weil das im Außen nicht ganz hundertprozentig sicher ist und kalkulierbar ist, habe ich die Begründung im Inneren, misstrauisch bleiben zu dürfen. Und am Schluss ist es, glaube ich, eine Frage, die uns im Innersten selbst betrifft. Also finde ich den Weg zu vertrauen, obgleich es im Einzelfall äußere Situationen gibt, die dieses Vertrauen missbrauchen. Oder wo ich im Hinblick auf das Vertrauen eine schlechte Erfahrung mache. Aber das muss nicht zwingend heißen, dass ich zukünftig nicht mehr vertraue. Und das ist eine Arbeit, die muss man für sich selbst klären.
Genau, klären und auch eben, wie wir vorher gesagt haben, am Tun, oder? Also wenn ich mich so wieder mal verloren und verlassen fühle, kann ich mich da reinsteigern und warten, dass irgendjemand anruft und dann enttäuscht sein, weil es keiner macht. Oder ich rufe eine gute Freundin an und spreche mit ihr und komme so wieder in die Erfahrung von Verbundenheit, einfach weil ich halt in Kontakt gekommen bin, der vielleicht ein bisschen verloren gegangen ist, weil alle im Stress waren, aber nicht, weil wir uns nicht mehr mögen oder nicht mehr verbunden sind, sondern weil es halt gerade, keine Ahnung, durch Zufall hat sich halt irgendjemand länger nicht gemeldet und ich mich aber auch nicht vielleicht, oder? Und dann rufe halt ich an. Also diesen Schritt zu machen in die konkrete Erfahrung, um mir das selber zu ermöglichen und zu spüren, ah ja, stimmt, da ist ja eh jemand.
Ja, ein sehr schönes Beispiel, also, genau.
Also ich glaube, das könnten wir so am Ende ein bisschen mitgeben. Vielleicht auch ja, konkret die Frage, jetzt hängen wir es halt wieder am November auf, aber was fehlt mir da oder wo wird es brüchig und wie kann ich mir das selber auch wieder reinholen in mein Leben, die Erfahrung, die mir da gerade fehlt.
Vielleicht ist ja deshalb so der November auch ein so besonderer Monat, weil er in Resonanz tritt aufgrund bestimmter Wetterbedingungen und jahreszeitlichen Bedingungen, in Resonanz tritt mit Themen, die selber wenig gut gegründet sind. Und dann ist natürlich ein über Tage nicht schönes Wetter, hat einen ganz anderen Resonanzraum in mir, wenn ich kaum Hoffnung habe, dass es Schönes gibt und dass ich ein gutes Leben führen kann, als wenn ich das jetzt feststelle und sage, naja, vielleicht mag ich es jetzt nicht so wahnsinnig gerne, aber so ist es nun mal gerade und jetzt schaue ich, was ich draus machen kann.
Okay, das heißt, wir könnten es umdrehen und sagen, wir sind dem November dankbar, weil er zeigt uns auf, wo es vielleicht nötig ist, dass man ein bisschen aufstockt in der Gewissheit dessen.
Sehr schön, da ja, ist. Feiner Gedanke.
So, gut, jetzt haben wir es gut hingefangen. Man soll ja aus allem was Gutes machen, jetzt machen wir aus dem November auch was Gutes und freuen uns, dass wir da ein bisschen Vertrauen oder was auch immer, Verbundenheit, Ich sein oder Sinnkontexte stärken können. Juhu.
Juhu.
Gut, also. Okay, in diesem Sinne, schönen November allen, dir auch, Christoph. Also dir ist ja eh wurscht, aber trotzdem.
Jo.
Gut, dann bis bald.
Danke.
Danke, Christoph.
Dankeschön. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Fragen des Menschseins.